Gut, jetzt begrüße ich Sie offiziell zur Sternstunde Regula, zu der zweiten Veranstaltung von der Sternstunde Regula von der reformierten Kirche Chur. Mein Name ist Reto Küng, ich bin Präsident und es freut mich, dass Sie bei dem garstigen Wetter den Weg gefunden haben zu uns und ich bin überzeugt, wir werden zusammen eine spannende Stunde verbringen. Sternstunde Regula möchte ja das Thema Glauben in Bezug setzen mit verschiedenen gesellschaftlichen Themen. Letztes Mal haben wir zu Glauben und Wissenschaft uns unterhalten und heute wird das Thema Glauben und Wirtschaft, Glauben und Unternehmertum sein. Es ist heute, und das ist ein kleines Wortspiel, das ich mir wahnsinnig Mühe gegeben habe, darum mache ich es. Es ist sicher nicht minder interessant heute Abend als letztes Mal, weil unser Gast ist der Claudio Minder, Schuhexperte. Er wird sicher einiges dazu noch sagen, wenn Sie während die Medien lesen, haben Sie sicher zum Thema Swissness-Entscheid und Swissmade-Entscheid vom Institut für geistiges Eigentum gerade etwas gelesen von ihm. Er wird es vielleicht auch noch erzählen, aber um den Faden wieder aufnehmen und nicht verlieren, ich möchte ein Zitat bringen vom Claudio. Er hat gesagt, ich weiß, dass Gott seine Hand darüber gehalten hat, weil er wollte, dass es funktioniert. Und wie das funktioniert, das interessiert uns natürlich brennend und dann möchte ich euch beide Bühne überlassen. Bitte Claudio Minder und unsere Gesprächsleiterin Seraina Wenzin.
Ja, herzlich willkommen, Claudio Minder, in der Sternstunde Regula zum Thema Glauben und Wirtschaft.
Grüezi mal, für die Einladung.
Claudio Minder, Sie sind ursprünglich Zollbeamter gewesen, so haben Sie Ihre berufliche Laufbahn gestartet, sind mit 20 zum Mr. Schweiz gehört worden, haben dann als Model geschafft, aber auch als Moderator und Redaktor. Sie sind dann in die Unternehmenswelt eingestiegen und sind seit bald 20 Jahren im Schuhgeschäft tätig. Sie bezeichnen sich selber als Schuhmacher der Nation. Sie sind Co-CEO von Kibun Joya Gruppe, wo Gesundheitsschuhe entwickelt und produziert. Im Rahmen von meiner Vorbereitungen habe ich natürlich viel gelesen und erfahren über die Gesundheit schon und habe gedacht, ich kaufe mir so einen Schuh. Das ist der, den ich heute Abend hier träge. Ich bin leider noch nicht dazugekommen, um den länger zu tragen. Aber Sie, Herr Minder, können mir sicher mehr zu dem Schuh erzählen, den ich hier träge.
Ja, das ist der Bauma White, hergestellt in Italien. Wir haben zwei Werke. Das eine ist in Senwald im Rheintal und das andere ist in Montebelluna in Norditalien. Und das ist ein Schuh aus Norditalien. Dementsprechend eine italienische Flagge auf der Sohle.
Er hat sich diese Frage nämlich gerade geklärt, das ist mir aufgefallen und Ihnen vielleicht da in der Regula-Kirche auch, dass wir da eine italienische Flagge haben. Für alle, die zuhören, es ist ein weißer Schuh mit einer eher höheren Sohle, das macht ja vor allem auch die Technologie aus und unten haben wir noch die italienische Flagge, aber es ist Swiss made und vor allem entwickelt auch in der Schweiz.
Also grundsätzlich Kibun wird zum größten Teil in der Schweiz hergestellt und die Entwicklung ist natürlich komplett in der Schweiz, ja.
Der Vorläufer von Ihren ersten Schuhen, Sie haben ja mit Joya Schuhe angefangen, sind sozusagen die Gesundheitsschuhe MBT gewesen. Und die haben die bananenförmige Sohle gehabt. Und Sie haben sich gesagt, wir machen auch Gesundheitsschuhe, einfach in schön.
Richtig.
Haben Sie das Gefühl, das ist Ihnen gelungen, wenn Sie den Schuh da so anschauen?
Es hängt immer ein bisschen vom Träger ab. Natürlich ist es gelungen und es steht unglaublich gut, würde ich sagen. Genau. Ja, aber wir haben noch viel Potenzial, was Design anbelangt. Wir sind als kleine Firma unterwegs und da können wir nicht die ganz grossen Designer verpflichten. Darum ist viel handgestrickt bei uns und wir machen kleine Schritte, aber wir entwickeln uns in eine gute Richtung.
Und Sie sind ja ein sehr beschäftigter Mann als Co-CEO. Ich glaube, das darf ich sagen, wo Sie daher gekommen sind in der Regularkirche, haben Sie zuerst einmal das Handy aufladen, weil Sie den ganzen Weg von Stein daher haben müssen telefonieren. Und auch bis jetzt, zu dem Gespräch, den wir jetzt hier tatsächlich führen, sind Sie ständig am Telefon gewesen und haben müssen berufliche Telefonate führen. Wie muss man sich so einen klassischen beruflichen Tag von Claudio Minder vorstellen?
Aktuell ist gerade viel los im Hintergrund und ich habe morgen einen Termin in München morgen Morgen und dann noch müssen gewisse Sachen schieben. Darum ist alles ein bisschen Last Minute. Die Agenda ist eigentlich nicht immer so voll. Darum das Bild von heute, das ist nicht vielleicht repräsentativ. Aber grundsätzlich, ja, wenn man in der Schuhindustrie schafft, dann hat man einerseits mit Lieferanten zu tun, mit Produzenten, mit Qualitätsproblemen teilweise, mit Verzögerungen, immer wieder Neubau. Ausstellen. Wir liefern sehr viel, was Kibun anbelangt, in die arabischen Länder. Die haben im Moment grosse Herausforderungen, beziehungsweise die können ihre Rechnungen nicht zahlen. Nicht, weil sie grundsätzlich kein Geld haben, sondern weil ein Teil von der Banken geschlossen ist. Und dann kommen immer wieder so Themen, wo wir normalerweise gar nicht Berührungspunkte haben und wo ich oft auch an Anschlag komme, was machen wir jetzt? Ich habe auch keine Lösung, weil wenn eine Zahlung nicht über eine Bank abgewickelt werden kann, dann kann man sie auch nicht mit einem Koffer übergeben. Das möchten wir ja sowieso nicht. Und das sind dann solche Sachen, ja, die meinen Alltag prägen, weil alles, was grundsätzlich läuft, das wickelt die meisten Mitarbeiter ab. Also wir haben 220 Mitarbeiter und die sind alle beschäftigt. Und wenn etwas nicht läuft, dann landet es bei mir.
Dann sind Sie der Troubleshooter.
Genau.
Sie führen ja ein Unternehmen, das viel Höchst und Tiefst erlebt hat. Und Sie haben auch ein Buch dazu herausgegeben, zusammen mit Ihrem Co-CEO Karl Müller. Das Buch heisst «The Joya Way». Wir werden gerade über Ihr Unternehmen reden und natürlich auch, welchen Einfluss der Glaube hat auf Ihr Unternehmertum. Wir blicken aber zuerst zurück in Ihre Kindheit und Ihre ersten Erfahrungen als Unternehmer. Und da möchte ich aus dem Buch vorlesen. Sie sind ja in Italien aufgewachsen, die ersten 16 Jahre, und dort haben Sie Ihre erste unternehmerische Erfahrung gemacht. Als ich 11 Jahre alt war, wollte ich in einem Gummiboot auf dem Meer paddeln. Das Meer hatte ich, ein Gummiboot aber noch nicht. Um an das Geld zu kommen, wurde ich zum Kleinunternehmer. In den Sommerferien startete ich das Autowaschcenter Claudio Minder. Auf eine Holztafel schrieb ich Auto Lavaggio. Die Tafel befestigte ich an einem Pfosten, den ich strategisch gut sichtbar in unserem Vorgarten einschlug. Die PR wirkte. Bei Hochbetrieb wusch ich bis zu 4 Autos an einem einzigen Tag. 15.000 Lire, 15 Franken, Cash. So lernte ich das Leistungsprinzip kennen. Zuerst leistet man, danach kann man sich etwas leisten. Ist das Leistungsprinzip schon in Ihrem jungen Jahr zu Ihrem wirtschaftlichen Credo geworden?
Ja, vielleicht nicht ganz zum Credo, aber ich habe das dort kennengelernt und durfte erleben, dass wenn man etwas leistet, dass dann meistens auch etwas zurückkommt. Und das ist grundsätzlich ein Prinzip, das auch heute noch funktioniert.
Sie sind ja dann mit 16 Jahren in die Schweiz gekommen. 4 Jahre später sind Sie zu Mr. Schweiz gehört worden. Danach haben Sie in den Medien geschafft. Sie sind also von der Schönheitswelt in die Medienwelt und dann in die Schuhwelt. Wie ist es dazu gekommen?
Wenn man in der einen Branche keinen Erfolg hat, dann sucht man sich eine neue. Das ist die kurze Geschichte. Nein, es hat mich schon immer motiviert, unternehmerisch tätig zu sein. Und wo ich Mr. Schweiz geworden bin, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt eine Chance habe, habe ich bereits gewusst, ich will mich weiterentwickeln als Person. Dann ist mir das dazwischen gekommen mit dieser Mr. Schweiz Angelegenheit. Das hat mich auch sehr stark geprägt und hat mir auch sehr viel gelernt, sowohl in guten Momenten als in weniger guten Momenten. Und ich habe aber gewusst, ich wollte eigentlich als Unternehmer etwas bewegen, so ein Wirkungsfeld haben. Es ist aber nicht einfach, um dann einfach einen Job finden, wo man dann auch Unternehmer kann sein. Und das hat sich effektiv ergeben. Ich habe nie geträumt als Kind, ich wollte mal Schuhmacher werden oder Schuhe produzieren. Das hat sich dann ergeben und mittlerweile bin ich unglaublich happy und froh und dankbar, dass mich Gott an diese Stelle geführt hat.
Und jetzt sind Sie ja seit bald 20 Jahren in dem Schuhgeschäft. Im Jahr 2008 haben Sie Joya gegründet. Nachher ist dann noch Kibun dazugekommen, auch noch weitere im Verlauf. Sie sagen, dass Ihre Schuhe weit mehr sind als nur Produkt. Es geht um eine grössere Mission.
Richtig. Wir möchten die Gesundheit wieder fördern, indem dass wir Beweglichkeit Menschen zurückgeben. Unsere Schuhe werden oft getragen von Personen, die irgendein Leiden haben, ob das ein Rückenproblem sind oder auch Knie- oder Fußproblem. Das ist mal das eine, aber auch Leute, die den ganzen Tag stehen, arbeiten in der Gastronomie, in der Hotellerie, wo auch immer und viel auf der Beine sind, wirken die Schuhe natürlich ausgezeichnet. Und darum haben wir eine Mission. Wir möchten eigentlich mit unseren Schuhen eine Lösung bieten für unsere Kunden und nicht einfach einen klassischen, schönen Schuh. Weil wir sind ja kein klassischer, schöner Schuh, sondern wir sind ein gesunder Schuh.
Und das passt auch zu Ihrem Motto, therapieren statt operieren?
Das passt natürlich genau zu dem. Das haben wir natürlich auch aus dem Grund so gestaltet.
Das ist Ihre Mission und mit der Mission können wir gerade Brücke schlagen zu Ihnen als bekennender Christ, Sie haben sozusagen den Glauben schon in die Wiege gelegt gekriegt. Ihre Eltern haben missioniert, sie sind Missionare gewesen. Was sind Ihre ersten Erinnerungen an das christlich geführte Leben?
Mein Vater war Pastor von einer Freikirche in Süditalien und meine ersten Erinnerungen waren, dass wir einerseits am Sonntag in die Kirche müssen und oft am Abend biblische Geschichten erzählt bekommen haben von Mami oder vom Papi. Das sind so die zwei Punkte, wo wir noch heute präsent sind.
Und wie hat sich Ihr persönlicher Glaube mit den Jahren verändert?
Ich glaube, am Anfang als Kind war es ein bisschen etwas, wo vorgegeben worden ist, ein Stück weit. Und irgendwann mal habe ich dann selber gemerkt, dass ich mein Leben ich für mich persönlich nicht ganz im Griff habe. Dass ich eigentlich Gott brauche, der mich begleitet und der mir auch einen gewissen Weg zeigt. Und dann ist es etwas geworden, wo ich aus dem Herz raus wirklich nicht nur vorgesetzt bekommen habe, sondern auch glaubt, dass das gut ist für mich. Also es hat eine Entwicklung gegeben, von müssen zu dürfen, vielleicht ein bisschen so.
Also hat es dort einen bestimmten Moment gegeben, wo sie das erkannt hat oder hat sich das entwickelt?
Ich glaube, das ist so mit 16, 17 gewesen. Ich bin, meine Eltern haben trotzdem mal weiterhin in Italien gewohnt und ich bin allein in die Schweiz gekommen, dann in Oerlikon gewohnt und habe das erste Mal ein bisschen sozusagen sturmfrei gehabt von meinen Eltern. Niemand mehr, der mir gewisse Parameter oder Grenzen gesetzt hat. Und dort habe ich schon gemerkt, dass wenn ich das Leben so geniesse und führe, wenn ich das denke, dass das nicht optimal ist. Das war dort in dem Fall so ein Prozess gewesen. Ein Abnabelungsprozess von den Eltern, aber gleichzeitig auch das Kennenlernen und das Herausfinden, wer ich wirklich bin.
Wer sind Sie?
Ja, mittlerweile weiss ich es. Trotzdem bin ich immer noch ein Jugendlicher auf der Suche gewesen und rechts und links geschaut und habe nicht gewusst, was ich genau will. Bin darum dann auch Zollbeamter geworden. Ich hoffe, dass keiner da drin sitzt. Aber das ist jetzt nicht mein Traumwunsch gewesen. Also ich habe gedacht, ja, das ist sicherlich spannend, an der Zollgrenze zu stehen und irgendwelche böse Menschen aufzuhalten. Alles andere als so das klassische Bild, das ich jetzt da skizziert habe, ist es gewesen, wirklich.
Also Sie sind ja dort auch in der Adoleszenz gewesen. Das ist so die klassische Phase, wo es auch um die Identitätsfindung geht. Und dort hat Ihnen Gott den Weg aufzeigt und das ist für Sie hilfreich gewesen, um Ihren persönlichen Weg zu finden. Und Ihr Glaube und auch Ihre Identität hat sich ja dann mit den Jahrzehnten gefestigt, auch mit all den Erfahrungen, die Sie gemacht haben in der Medienwelt, in der Schönheitswelt. Und heute probieren Sie, Ihren Glauben im Alltag zu leben. Sie probieren, wenn möglich, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Was haben Sie heute in der Bibel gelesen?
Aktuell bin ich im Johannes. Aber ich lese in der Bibel mit einer Lesehilfe. Und dann ist es teilweise spannender und es redet mehr zu mir und teilweise weniger spannend. Und aktuell bin ich gerade in einem Kapitel, wo jetzt nicht unbedingt mich so stark anspricht.
Was bedeutet das, Lesehilfe?
Das ist so, ich lese nicht nur die Bibel ganz trocken, Kapitel XY, sondern ich habe dann noch Erklärung dazu. Und die erklärt dann oder sagt, jetzt bist du gerade bei Kapitel 7, jetzt kommt ins Kapitel 8, eine Einführung kurz, was es geht, den Kontext, und dann noch eine, führt sie sozusagen an den Text her und gibt dann ein paar Hintergrundinformationen. Und so kannst du eigentlich die ganze Bibel durchlesen, aber wir wissen ja, dass die Bibel nicht immer in jedem Kapitel so freudig strahlend daherkommt.
Also es gibt durchaus Passagen oder auch Bücher, wo sie viel mehr inspirierend als das, was sie jetzt gerade am Lesen sind. Was sind das so für Geschichten, wo sie inspiriert haben?
Da gibt es natürlich ganz viele Persönlichkeiten. Ob das jetzt der König David ist, der einen klaren Auftrag bekommen hat, oder der Mose, wo hat das Volk Israel sozusagen aus Ägypten ins verheißene Land sollen führen und einen Auftrag bekommen hat, der ihn komplett überfordert hat und dann nach 40 Jahren in der Wüste rumirrt. So fühle ich mich teilweise auch.
Und am Schluss nicht einmal ins gelobte Land darf.
Das ist dann noch ein Tipp für mich, genau. Mhm. Um Ziel.
Sie haben ja im Vorgespräch auch gesagt, dass die Geschichte von Königin Esther auch Parallelen hat zu Ihrer Geschichte. Die Königin Esther war ja sozusagen eine Beauty Queen gewesen.
Ja. Hat auch Miss Schweizwahl gewonnen.
Hat auch so eine Schönheitswahl gewonnen. Der König hat sie dann als zur Frau genommen, weil sie auch mit ihrer Schönheit Eindruck gemacht hat. Oder auch der Josef, haben sie gesagt, mit dem können sie sich identifizieren, der Underdog, der sehr viel Rückschläge gehabt hat im Leben und sich mit schwierigen Situationen müssen auseinandersetzen.
Ja, ich glaube, der Josef ist auch so ein Beispiel, wo von seinen Brüdern verkauft worden ist und in ein fremdes Land gereist ist. Also ich bin auch sozusagen von Italien in ein fremdes Land gereist und habe auch irgendwann mal angefangen. Und der Josef hat sich dann einerseits aufgeschaffen, hat ein gewisses Wirkungsfeld bekommen, hat eine gewisse Leitungsfunktion bekommen, ist dann aber auch wiederum im Gefängnis gelandet, wegen einer schwierigen Situation, die sich ergeben hat. Ist aber dann auch wieder aus dem Gefängnis rausgekommen, ist der zweite einflussreichste Mann gewesen. Irgendwie auch von Zunderstunden am Boden zerstört, bis zu oberst oben, die ganze Spannweite. Das fasziniert mich, weil es gibt nicht eine Lebensgeschichte, die tendenziell einfach nur Gehufe zeigt und alles ist immer auf so eine steigende Tendenz, sondern es ist ein Auf und Ab.
Jetzt gerade die Geschichte vom Josef, vom Mose, von Königin Esther, das sind alles Helden oder Heldinnen, die Gott im Verborgenen geformt hat. Sehen Sie sich auch als so einen göttlich geformten Held?
Nein, eigentlich nicht. Ist noch spannend. Ich weiss, dass ich einen gewissen Auftrag habe. Ich weiss, dass ich das, was ich jetzt mache, heute, dass ich am richtigen Ort bin, dass mich Gott auch dorthin gesetzt hat, weil sonst wäre ich an einem ganz anderen Ort. Er hat auch seine Hand über dieser Geschichte, wo ich im Moment durchleben darf. Aber ich weiss nicht, wo ich in 5 Jahren stehe. Beziehungsweise, was ich dann machen wird. Vielleicht gibt es mich dann noch, vielleicht auch nicht. Das entscheidet Gott. Aber ich kann durch das eigentlich in seine Hände alles abgeben und das gibt mir eine gewisse Gelassenheit.
Also was genau geben Sie in seine Hände ab?
Ja, zum Beispiel auch Verantwortung, die ich tagtäglich trage oder zusammen mit dem Karl. Wenn wir wissen, Ende Monat müssen wir 220 Löhne zahlen und der Cashflow ist gerade aktuell knapp, dann schlafe ich teilweise nicht mehr in der Nacht oder mache mir das Sorgen. Und dann muss ich auch lernen, das abzugeben. Ich kann nicht abschliessend alles kontrollieren und alles selber machen. Da weiss ich, dass Gott einen guten Plan für mich hat. Und ich gebe mein Bestes. Mir leistet auch enorm viel. Aber es ist immer noch in seinen Händen.
Also das heisst, dass natürlich Kontrollbedürfnis, wo wir als Menschen haben, tun sie in nicht kontrollierbaren Situationen ein Stück weit auch bei Gott deponieren.
Ja, das Schwierige ist eben, wenn man sich das sagt, dann ist ja das mal der erste Schritt. Aber wirklich üben kann man es erst, wenn man dann nachher in so eine Situation hineingeraten. Und dann ist es nicht mehr so einfach, wenn man sozusagen in einer aussichtslosen Situation steckt. Aber umso mehr kann man dann lernen, das zu üben. Und ich bin auch immer noch am Üben und am Lernen.
Und das hat ja auch sehr viel mit Zuversicht zu tun und Glauben ans Gute oder an die Hoffnung.
Das ist richtig.
Hoffnung auf Erfolg, anstatt Angst vor Misserfolg.
Ja, also bei uns auch in der Firma, wir sagen, Misserfolg gehört auch immer ein Stück weit dazu. Also wo Licht ist, ist auch Schatten automatisch. Und es ist nicht immer alles ein Erfolg. Wir machen auch oft Sachen, die von der einen Seite betrachtet als Erfolg können interpretiert werden, aber gleichzeitig haben wir in einem anderen Bereich einen Misserfolg. Und das ist dann auch immer wieder die Frage, auf was schaut man genau? Fokussiere ich mich auf die Sachen, die nicht funktionieren oder die ein Misserfolg sind? Oder fokussiere ich auf das, was gut gelaufen ist? Zeige ich Dankbarkeit für das, was uns geschenkt worden ist? Oder sehe ich das, was wir eben noch nicht erreicht haben? Das ist ganz ein gefährlicher Spagat, wo wir selber können den Fokus legen und definieren, welche Richtung wir schauen.
Und wenn Sie von mir reden, reden Sie wahrscheinlich vom Karl Müller, Ihrem Co-CEO. Auch er hat ein christliches Gedankengut. Tun Sie das dann auch immer abwägen, wenn es um Entscheidungen geht? Entspricht das unseren christlichen Grundsätzen?
Nein, das machen wir nicht immer. Also, wir haben natürlich etliche Entscheidungen. Das sagt ja der Buch, oder da wissen wir ja, was unsere Wertvorstellungen sind. Da müssen wir uns nicht jedes Mal wieder abstimmen und fragen, bist du immer noch der gleichen Meinung wie gestern? Also das wissen wir voneinander, weil wir sind sehr stark im Austausch. Aber grundsätzlich, wenn wir oft austauschen oder auch miteinander über etwas diskutieren, dann wissen wir eigentlich, in welche Richtung dass wir möchten gehen. Und wenn wir ein Ziel vor uns haben, dann ist eigentlich nur die Frage, soll ich ein bisschen eher rechts durch oder soll ich den Weg links durch? Aber das Ziel ist klar, wo wir her möchten.
Sie sind ja Co-CEO. Und in einem Referat haben Sie gesagt, dass Ihr CEO Gott ist.
Ja.
Wie zeigt sich das in Ihrem unternehmerischen Denken?
Also wir verwalten grundsätzlich etwas, was er uns in die Hände gegeben hat. Also wir sind Verwalter von etwas, wo jetzt da auf der Welt passiert. Und ich sehe mich eigentlich als operativer Geschäftsführer und er steuert eigentlich das Grosse und das Ganze. Und ich wollte auch, dass eben die Firma ein Stück weit ihm gehört, weil das nimmt einen gewissen Druck und eine gewisse Last von meinen Schultern.
Sie sagen auch, dass Ihre Rolle als CEO für Sie eine Berufung ist und weniger ein Teil von Ihrer Karriere. Die Berufung, ist das für Sie dann eine göttliche Berufung? Also, dass das Ihr Weg ist, CEO zu sein von dem grossen Unternehmen?
Ja, ich würde sagen, ich stehe an dem Punkt, weil er mir die Türen aufgemacht hat. Also, es ist nicht meine Eigenleistung, die mich so weit gebracht hat im Leben, sondern weil ein Plan dahinter ist. Aber ich weiss, meine Tage sind zählt irgendwie und darum, ich bin offen und ich weiss nicht, was in 10 Jahren noch ist oder ob ich dann irgendwann mal noch ganz etwas anderes machen wird. Ich will mich auch nicht verbeissen, weil wenn ich mich jetzt auf etwas einschiesse und dann kommt es nicht so wie vorgestellt, dann werde ich massiv enttäuscht sein. Und so kann ich nicht enttäuscht werden.
Also es ist eigentlich auch eine Schutzstrategie, ein Selbstschutz. Mhm. Die Kiwung Joya Gruppe, die ist in 40 Ländern vertreten und setzt jährlich 350.000 Schuhe ab. Also 80% vom Umsatz werden international gemacht. In der Schweiz sind es 20%. Man darf davon ausgehen, dass Ihr Unternehmen Gewinn erwirtschaftet. Es gibt keine offiziellen Zahlen, aber man darf sicher davon ausgehen. Geld ist im christlichen Kontext oft ambivalent besetzt. Welche Rolle spielt Geld für Sie als gläubigen Unternehmer?
Also Geld ist enorm wichtig. Wenn wir als Unternehmung kein Geld verdienen, können wir keine sicheren Arbeitsplätze bieten. und wir können investieren, um auch weiterzukommen. Und da wir einerseits Mitbewerber oder Konkurrenz uns rechts und links überholen einerseits, auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch etwas investieren, nicht nur in der Region, sondern auch für unsere Mitarbeiter. Und darum ist Geld enorm wichtig, damit man überhaupt dann auch kann etwas bewegen.
Es hat Zeiten gegeben, wo Sie kurz an einem Konkurs vorbeigeschlittert sind. Dort hat Geld natürlich auch eine Rolle gespielt. Was hat Ihnen in so einem Moment Halt gegeben?
Das ist eine gute Frage. Wenn man in der Situation, in so einer schwierigen Situation drin steckt, dann gehen natürlich tausend Gedanken durch den Kopf. Und man muss wie drin stecken, um herauszufinden, was jetzt passiert. Das ist, wie man über Stress redet. Ja, das ist gut und recht, aber erfahren tut man es erst, wenn man wirklich unter Stress ist. Und auch in dieser Situation habe ich gemerkt, dass Geld eine Macht hat über mich, über die Unternehmung, weil wir sind natürlich auch Geld gesteuert. Wir treffen Entscheidungen basierend auf, bringt das jetzt Geld, kostet das Geld, verdienen wir etwas oder legen wir noch drauf? Und da die Balance zu finden und sich bewusst sein, dass Geld eigentlich gewisse Parameter hat, die nicht immer ganz optimal sind, ist eine Erkenntnis gewesen, dass auch Geld über mich gemacht hat, ist eigentlich nicht so einfach gewesen.
Und mit Geld müssen Sie ja wirtschaften, sonst funktioniert das Unternehmen ja nicht. Es hat auch Momente gegeben, und das steht auch im Buch, wo Sie gemerkt haben, da ist jetzt unsere Grenze im Umgang mit Geld. Sie beschreiben die Szene, wo es um Schwarzgeld auch gegangen ist. Können Sie das ein bisschen ausführen?
Ja. Also wenn man natürlich mit internationalen Partnern zusammenarbeitet und Schuhe in diverse Länder liefert, dann kennen nicht alle ein Postkonto oder Twint oder so die herkömmlichen Bankzahlungen, die wir haben, sondern dann gibt es auch solche Leute, die eben gerne auch bargeldmässig zahlen zum Beispiel und dann kofferweise gerne würden das Geld übergeben. Und dann weiss man natürlich nicht, woher kommt das Geld, wo hätte das Geld hergeholt und wie können wir denn unserer Bank erklären, dass da eine 100'000 einzahlen am Schalter. Dort haben wir dann gemerkt, dass gewisse Sachen dubios sind, beziehungsweise einfach nicht so dem schweizerischen Standard entsprechen.
Und da gibt es eine andere Geschichte in dem Buch, wo Sie von Ihrem Vertriebsteam in Deutschland über das schreiben und dass das sehr aggressive Verkäufer gewesen sind und denen ist vor allem darum gegangen, Geld zu machen und weniger der Gesundheit schon als Missionar in Deutschland vertrieben.
Ja, wir haben gemerkt natürlich, wenn es darum geht, um Umsatz zu bülzen oder viel Umsatz zu machen, gerade wenn dann auch noch gewisse Personen auf Provision arbeiten und dementsprechend einen Teil vom Umsatz bekommen, dass das teilweise wirklich Kräfte mobilisiert, die nicht immer positiv sind. Also es sind dann schon fast aufdringliche Staubsaugerverkäufer, die zu Hause klopfen und da unbedingt etwas verkaufen wollen. Und ja, das hilft auch gegen Haarausfall und sowieso, ja, das Problem haben sie auch noch, super, tragen sie den Schuh, kommt wieder gut. Wo wir dann gemerkt haben, nein, das geht nicht. Also das ist dann nicht optimal gewesen.
Und die ganze Geschichte hat ja dann auch noch übel geendet mit einem Millionendiebstahl.
Ja, wo wir natürlich dann gemerkt haben, nein, das entspricht nicht unserer Philosophie. Wir werden also beenden mit dieser ganzen Mannschaft. Das sind 7 Aussendienstmitarbeiter gewesen und ihre Koordinator, ihre Leiter. Und wir gesagt haben, wir hören auf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, haben sie in einer Nacht- und Nebelaktion unser Lager in Deutschland sozusagen ausgeräumt, haben die Schuhe zu sich genommen, weil sie gesagt haben, das haben wir aufgebaut in Deutschland, dementsprechend steht uns das zu und haben uns relativ viele Schuhe aus dem Lager genommen. Ein Schaden von 4 Millionen ist dann entstanden. Das Gericht hat dann uns am Schluss Recht gegeben, aber das ist dann erst 5 Jahre später gewesen. Da sind die Schuhe schon irgendwo mit dem Markt draussen gewesen, die haben wir nicht mehr zurückbekommen.
Und das ist ja auch so ein Moment gewesen, wo es kritisch geworden ist mit der Unternehmensbilanz.
Richtig. Also, wenn 4 Millionen auf einmal fehlen, dann verhaut es die meisten Unternehmungen und wir als kleine Firma, wir haben uns das auch nicht können leisten. Und haben dann in dem Moment zum Beispiel auch überlegt, ob wir sollen aufhören und aufgeben.
Und Sie haben sich, wie man sieht, für ein Nicht-Aufgeben entschieden, für ein Weitermachen. Wie haben Sie dort die Kurve noch gekriegt?
Das sind verschiedene Sachen gewesen, die zusammengekommen sind. Einerseits haben wir die Hiobsbotschaft aus Deutschland, unser Hauptmarkt, zumal bekommen. Auf der anderen Seite haben wir von diversen Partnern die Aufmunterung bekommen und zusagt, dass sie gerne weiter mit uns zusammenarbeiten würden. Und dort haben wir gemerkt, eigentlich gibt es viele Leute, die die Schuhe mögen und die eigentlich auch darauf angewiesen sind. Wir haben dort auch schon diverse Partner gehabt, also Geschäfte, die unsere Schuhe verkauft haben. Und die haben natürlich gesagt, ich kann nicht aufhören, weil jetzt habe ich das Geschäft und wenn ich die Produkte nicht habe, dann verliere ich Umsatz und meine Kunden kann ich nicht mehr bedienen. Das sind solche Inputs gewesen, die wir bekommen haben, dass wir gemerkt haben, eigentlich gibt's Leute, die uns auffordern, weiterzumachen. Wir haben dann auch finanzielle Unterstützung bekommen von jemandem noch. Und, wir sind an dem einen Tag, wo es eben wirklich darum gegangen ist, im Büro gehockt und haben uns wahrscheinlich als Opfer gesehen und haben dort einen Austausch, was wir jetzt machen sollen. Und dann ist eben eine Kundin reingelaufen und die ist rein nur in unser Büro gekommen, sich bedanken, weil sie, seit sie die Schuhe trägt, sie wieder besser können laufen. Und dann haben wir gemerkt, aha, das bedeutet gewissen Leuten wirklich viel. Das ist irgendwie wie ein Zeichen, weil normalerweise kommen nicht einfach Leute zu uns ins Büro, da zumal ist es noch ganz klein gewesen. Und das haben wir dann auch als Zeichen gewertet und gesagt, ich glaube, wir werden versuchen weiterzumachen. Haben aber noch nicht gewusst, ob wir es dann auch wirklich herbekommen.
Und Sie haben es hergekriegt. Sie sind ein erfolgreiches Unternehmen, auch wenn man so die Anerkennungen anschaut und die Auszeichnungen, die Sie bisher schon gekriegt haben. Zum Beispiel letztes Jahr haben Sie den Digital Commerce Award gewonnen, mit dem Konzept, dass man die Gesundheit schon auf 14 Tage darf testen. Sie haben ein deutsches Gütesiegel gekriegt als Gesundheitsschuhe. Sie sind auch mal als Gesundheitsschuhe, als beliebteste Gesundheitsschuhe in Japan ernannt worden. Es gibt noch weitere Auszeichnungen. Welche von denen ehrt Sie am meisten auch mit Ihrem christlichen Hintergrund?
Also Ehre, keiner von denen. Weil erstens mal ist so eine Auszeichnung nicht etwas, wo mir zugesprochen wird, sozusagen. Das ist immer eine Teamleistung, und wir haben sehr viele motivierte Mitarbeiter, die unsere Mission für sich entdeckt haben und auch rennen für das gleiche Ziel. Und auf der anderen Seite ist die Auszeichnung so eine Momentaufnahme. Und wenn man eine Auszeichnung bekommt, dann ist das schon fast wiederum eine gewisse Verpflichtung, dass man jetzt das ja muss auch aufrechterhalten, weil wenn man dann im nächsten Jahr nur auf Platz 2 ist, dann hat man ja schon verloren. Also da muss man dann wirklich anfangen rennen und sagen, du, jetzt müssen wir das Niveau behalten. Also es ist nicht immer nur schön, sondern auch eine gewisse Verpflichtung dahinter.
Das ist wie bei der Köche, wo ihre Sterne und Gourmet-Punkte behalten.
Genau.
Und die Leistung dann auch bringen. Jetzt die Leistung, die sich dann auch in monetärem Erfolg zeigt, das ist etwas, wo Ihren Berufsalltag ausmacht, Ihr Unternehmertum, aber Sie leisten auch Arbeit, wo es nicht um Geld geht, wo Sie andere unterstützen. Können Sie da ein, zwei Beispiele nennen, die Ihnen besonders wichtig sind?
Also. Ja, wir haben verschiedene Projekte, die wir einerseits unterstützen, weil wir glauben, es stehen nicht alle auf der Sonnenseite vom Leben. Wir sammeln zum Beispiel immer wieder auch gerade vor Weihnachten Schuhe von Kunden, die getragen worden sind, aber eigentlich nicht mehr gebraucht werden oder sich ein neues Pärchen Schuhe kaufen und dann ihre Schuhe möchten spenden. Und wir sagen, wir geben diesen Schuhen ein zweites Leben. Nehmen die Schuhe zurück, tun die antibakteriell behandeln, teilweise neue Innensohle reinlegen, Schnürsenkel ersetzen, kleine Reparaturen machen und dann spenden wir die, aktuell vor allem in Osten. Aber wir haben auch Projekte, wo wir gerade in Afrika arbeiten wir mit einer Organisation zusammen, wo Prothesen für Kriegs Opfer erstellt. Und das sind meistens Fußprothesen. Und spannend ist, dass die Menschen, wenn sie Prothesen tragen und den Hosen drüber, dann haben sie ja dann sozusagen so einen Metallfuß und wir statten die Menschen mit unseren Schuhen aus und die haben so eine Freude, dass sie eigentlich wie normale Menschen können rumlaufen können, obwohl sie eine Prothese haben. Und da liefern wir hunderte von Schuhen, damit viele Leute, die Prothesen haben, von der Organisation Prothesen bekommen, das ist ein Hilfswerk, dann noch eine, sozusagen eine Freude haben. Weil sie spüren ja nicht, dass unsere Schuhe gesund und weich sind, über das die Prothese funktioniert, dann das nicht mehr. Aber sie haben Freude und wir können etwas Gutes tun. Es geht dort auch um die psychische Gesundheit, beziehungsweise wenn sie sich wohlfühlen, dann ist das sehr viel wert.
Sie sagen, dass ihr uns als Unternehmer auch ein Segen sein wollt. Und wahrscheinlich sind das genau so Projekte, wo Sie auch so einen Segen stiften können.
Ja, also für mich bedeutet ein Segen sein, eine sinnstiftende Sache unterstützen. Und wenn wir können benachteiligte Menschen unterstützen, dann machen wir das. Auf der anderen Seite sind wir nicht ein Hilfsprojekt und kennen auch unsere Grenzen, was wir können und was wir nicht machen können. Wir sind gerade letztens angefragt worden, ob wir nicht ein paar randständige Menschen bei uns in der Fabrik könnten darstellen. Und dann haben wir müssen überlegen und am Schluss haben wir gesagt, nein, machen wir nicht, weil wir haben nicht das richtige Setting dazu. Also wir haben weder die richtigen Betreuer, noch können wir das richtig abfedern. Wir sind nicht so eine Institution, die das richtig handhabt und müssen sagen, nein. Wir finden das enorm wichtig, dass das gemacht wird, aber wir sind die falschen Ansprechpartner.
Also dort können Sie auch ganz klare Grenzen setzen. Sie führen ja über 200 Mitarbeitende. Sie selber sagen, Ihre CEO ist Gott. Sie selber sind CEO von etwa 200. Wie würden Sie Ihren Führungsstil bezeichnen?
Hoho. Müsste man eigentlich die Mitarbeiter fragen. Aber ich würde sagen, ich versuche, Leute auf eine Reise mitzunehmen und die Leute motivieren, dass sie dürfen, alle fürs gleiche Verständnis rennen in Richtung, dass wenn man die Kräfte kanalisiert und man nicht gegeneinander schafft, dass man dann viel, viel weiterkommt. Also ich versuche sozusagen, die Leute mitzunehmen und sie als Gesamts voranzubringen. Es gibt aber einen Moment, da bin ich sehr klar und sehr strikt, wo es Sachen gibt, wo ich nicht toleriere oder wo ich weiss, das ist jetzt nicht gut gewesen und dann kann ich sehr, sehr klar sein. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so kollegial, sondern ist es dann vielleicht eher, ja, wie sagen wir denn, straight, recht hart wird denn das teilweise empfunden.
Mhm. Ein Beispiel kommt gerade in Sinn im Buch, wo Sie damals noch Produktionsstätten in Südkorea hatten. Da haben Sie die Löhne von der weiblichen Mitarbeitenden, also von der Frauen, erhöht auf das Niveau von der Männer. Und darauf aber haben die Männer gestreikt und haben gesagt, sie können nicht mehr arbeiten, weil sie das als ungerecht empfunden haben. Und dann ist ihr Geschäftspartner der Karl Müller in einer Nacht- und Nebelaktion straight nach Südkorea geflogen und hat dann gesagt, entweder kommen wir morgen und schaffen für den Lohn oder ihr kommt nicht mehr.
Das ist korrekt, das ist genau so ein Punkt. Wir haben verschiedene Niederlassungen, unter anderem eine in Korea, und dort haben wir nicht immer Einblick gehabt, wir haben einen Geschäftsführer gehabt, damals. Wir haben nicht immer Einblick gehabt, was jetzt genau jeder Mitarbeiter verdient. Und das ist mal bei einer Sitzung ist aufgekommen, dass wir herausgefunden haben, dass alle Damen grundsätzlich etwa 12% weniger verdienen gegenüber den Herren, die genau den gleichen Job machen. Und dann haben wir das angesprochen und gesagt, das geht nicht, das finden wir nicht passend und wir möchten da Gleichberechtigung reinbringen. Und das heisst, ab nächsten Monat wird der Lohn angepasst und das werden wir informieren. Und dann haben wir eine Mitarbeiterbesprechung gemacht und wir gesagt haben, wir werden da gewisse Änderungen machen. Dann haben sich auch gewisse Herren schon gefreut, dass ihr Lohn aufgeht. Das Problem ist, es ist nicht bei den Herren aufgegangen, sondern nur bei den Damen. Und das war das Problem gewesen. Für sie, weil auf einmal haben sie sich beschnitten gefühlt oder was auch immer. Aber wir haben ja ihnen nichts weggenommen. Wir haben ja nicht den Herren etwas weggenommen, um es den Damen zu geben, sondern wir haben einfach die Damen angeglichen. Und dann ja, ist das auch entstanden. Haben sie gestreikt. Und dort haben wir auch gesagt, das ist okay, wenn ihr streikt, ihr habt eine Option, ihr könnt morgen um 9 Uhr daher kommen und dann schaut man es nochmal an. Also dann schaffen wir zu diesen Konditionen und wer morgen um 9 Uhr nicht daher kommt, ist automatisch für uns Kündigung ausgesprochen. Und wir mussten etliche Leute müssen künden. 27 sind es, glaube ich.
Das ist ein kompromissloser Entscheid, den Sie dort gefällt haben. Ist für Sie klar gewesen, dass Sie so vorgehen? Eben, Sie haben es angetönt. Unterdessen produzieren Sie nicht mehr in Südkorea. Sie tun sich jetzt zunehmend auch auf den Schweizer Markt oder auf die Schweizer Produktionsentwicklung konzentrieren. Letztes Jahr haben Sie die Schuhmarke Elk dazu gekauft. Sie haben das übernommen. Warum haben Sie sich für den Kauf entschieden?
Elk ist bekannt unter anderem für Kampfstiefel. Und Elk hat lange Zeit das Schweizer Militär mit Kampfstiefel 90 ausgestattet. Das Ganze ist dann aufgrund von preislichen Differenzen, also das Militär hat dann die Schuhe nicht mehr in der Schweiz beschaffen, sondern im Ausland. Und dann ist Elk sozusagen in eine Schieflage geraten und ist Konkurs gegangen. Und das ist eigentlich lang brach gelegen. Und wir haben die Möglichkeit bekommen, den Besitzer von dieser Marke kennenzulernen. Und dann hat er gesagt, also, wenn jemand das wieder auf die Beine bekommt, dann vielleicht ihr hättet ihr Interesse. Und dann ist das einfach so entstanden. Das ist wieder so eine Möglichkeit, die aufgegangen ist. Und wir haben gesagt, ja, wir haben keine Ahnung von Kampfstiefeln, aber wir können auch das lernen. Und darum ist dann das entstanden und ich habe gesagt, das ist eigentlich eine gute Idee und wenn wir es herbekommen, wenn wir das schaffen, dass wir auch mal wieder Kampfstiefel können produzieren, dann wäre doch das eine sensationelle Sache. Und das ist auch das Ziel, wo wir haben, in der Schweiz wieder die Grundversorgung von unserem Land sicherzustellen.
Und Sie sind ja jetzt im Moment dran der Produktion von der Kampfstiefel für Frauen. Nachher sollen dann die von den Männern folgen. Jetzt könnte sich vielleicht fragen, aus christlich und vielleicht auch pazifistischer Sicht, passt das Kampfstiefel?
Ja, eindeutig. Also mit Kampfstiefeln muss man nicht nur kämpfen, sondern man kann auch andere Sachen machen. Die Kampfstiefel, die werden oft eingesetzt von der Polizei, von der Feuerwehr, Securitas, also da gibt es ganz grosses Spektrum. Und grundsätzlich, ja, in der heutigen Zeit kann man sich darüber unterhalten, ob das jetzt richtig oder falsch ist. De facto ist, wir sind als Land gewissen externen Faktoren sozusagen ausgestellt und wenn die gegebenenfalls eintreffen, dann ist es besser, wenn man vorbereitet ist, als wenn man dann mit leeren Händen da steht. Und darum, ich bin auch gegen einen Krieg, ich würde mir es nicht wünschen, aber es braucht trotzdem ein Militär, das gewisse Aufgaben wahrnimmt und auch die müssen gute Schuhe haben. Und stell dir vor, die Schuhe sind gesund, dann kommt es ganz gut.
Dann ist das in dem Fall von Ihrem CEO abgesegnet worden, dass Sie Kampfstiefel entwickeln und produzieren?
Das ist eine gute Frage. So genau habe ich das nicht abgeklärt. Müsste ich vielleicht noch machen.
Okay, lassen wir das einmal so stehen. Das soll vielleicht auch zum Mitdenken, Nachdenken anregen. Kommen wir noch mal zu dem Thema Erfolg und Erfolg, wo vielleicht auch schwierig gewesen sind, wo Sie im Rückblick sagen, auf den Erfolg hätte ich können verzichten, auch mit Ihrer christlichen Haltung. Also hat es in Ihrem Unternehmertum auch verbotene Früchte gegeben, wo Sie genommen haben, gekostet haben?
Ja, eindeutig. Es hat immer wieder Situationen gegeben, wo man im Nachhinein gescheiter ist, beziehungsweise wo man dann etwas daraus lernt. Wir haben mal als Beispiel
Für einen externen Partner haben wir Kinderschuhe entwickelt. Sprich, wir haben Formen gemacht, wir haben Modelle gemacht, wir wollten Kinderschuhe mit dem Partner, das ist eine externe Firma, rausbringen. Und Verträge, alles parat. Wir haben auch Produktionspläne schon fertig gemacht. Wir sind eigentlich ready gewesen zum Produzieren. Und die finale Bestellung ist einfach nicht gekommen. Und man hat eigentlich gewusst, eigentlich müssen wir dann und dann ausliefern. Aber wenn wir jetzt nicht die Mengen bekommen und nicht die definitive Bestellung, dann können wir nicht anfangen. Und wir haben dann kurzfristig irgendwann mal eine Absage bekommen für das gesamte Projekt, nachdem dass wir eigentlich praktisch ein Jahr lang Schuhe entwickelt haben und haben festgestellt, dass der Schuh, den wir produziert haben, also als Muster, als Aufbau und so, dass er eigentlich in ein Billiglohnland gegangen ist und das dort produziert hat. Und dann haben wir natürlich einerseits ein Groll im Herz gehabt und haben gedacht, das gibt's ja gar nicht, dann zeigen wir's und produzieren selber Kinderschuhe, weil wir haben ja das Know-how, wir haben ja das alles gemacht, wir haben die entwickelt und so und haben angefangen, Kinderschuhe zu produzieren. Aber das Projekt ist so in die Hose gegangen, weil wir auf einmal den Fokus auf Kinderschuhe gelegt haben eigentlich unsere Erwachsenenkollektionen wie nicht mehr im Fokus kam, haben auch müssen feststellen, dass Kinderschuhe ganz anders laufen wie Erwachsenenschuhe. Die Eltern wissen, dass sie alle 6 Monate neue Schuhe kaufen müssen. Deswegen kaufen sie nicht den Schuh, der dann noch 3 Jahre hebt, sondern der kann nicht zu teuer werden, weil die Eltern wissen, du, ich muss sowieso nach dem Sommer, für nächsten Sommer muss ich schon wieder einen neuen kaufen. Und da haben wir viele Fehlentscheidungen getroffen, aber grundsätzlich, warum dass wir Kinderschuhe dort mal gemacht haben, ist nicht, weil wir gewusst haben, wir möchten das und das ist eine gute Sache, sondern wir haben dem anderen wieder zeigen, dass wir das besser können. Und das ist ja so etwas gewesen, wir haben uns ablenken lassen, wir haben uns von unserem eigenen Groll sozusagen bewegen lassen und das ist nicht gut gewesen. Und wir haben dann auch das Projekt Kinderschuhe nach 3 Jahren wieder eingestellt.
Das ist eine wichtige Erkenntnis gewesen, dass man aus dem Groll raus oder aus negativen Emotionen soll ein neues Projekt starten. So rückblickend, was sind noch weitere wichtige Erkenntnisse, die Sie gewonnen haben in diesen 20 Jahren Unternehmertum?
Als Unternehmer insgesamt?
Mhm.
Ja, ich glaube, es gibt so gewisse Prinzip, das Leistungsprinzip habe ich ja ganz vorher angesprochen. Ich glaube, wenn wir nicht bereit sind, Leistung zu zeigen und Leistung zu bringen, dann darf man nicht zu viel erwarten. Das ist etwas, wo wir heute immer wieder zu kämpfen haben. Am liebsten nur noch 50% arbeiten, aber 120% verdienen. Keine Leistung wollen zu zeigen einerseits, aber auch auf der anderen Seite nicht bereit sein, etwas zu investieren, bevor das dann etwas zurückkommt. Heute ist es oft so, man muss etwas zuerst vorab investieren. Und vielleicht kommt es zurück, vielleicht kommt es im X-Fachen zurück, vielleicht kommt es aber auch nicht zurück. Also mutig sein und überzeugt sein, dass wenn man etwas macht, dass man es dann auch richtig macht. Also weg vom Halbpatzigen, sondern vom mutigen, überzogenen Handeln und wissen, dass man nicht immer Erfolg haben wird. Also dass es auch Momente gibt, wo man grauenhaft in Schwanken kommt und vielleicht eine Niederlage erleben wird.
Und so Moment haben Sie auch erlebt, eben, wo Sie in Schwanken gekommen sind. Hat das dann auch zu Zweifeln im Glauben geführt?
Nicht direkt, im Gegenteil. Dort hilft mir der Glaube, weil ich weiss, dass meine Identität oder der Auftrag, den ich habe, der ist unabhängig, wie erfolgreich oder wie nicht erfolgreich in dem Moment ich gerade bin. Also Gott nimmt mich an, ob ich jetzt top gut unterwegs bin oder eben auch am Schwanken bin. Also mir hilft das eher in solchen Situationen.
Sie sind ja immer wieder am Lernen und haben neue Erkenntnisse und Sie haben den Plan, The Joy Away 2 rauszubringen. Sie schreiben auch schon bereits an dem zweiten Buch. Welche guten Botschaften wollen Sie denn dort vermitteln?
Dort werden wir uns sehr stark auf die Schweiz fokussieren. The Joy Away ist entstanden, wo wir das Thema Joya sehr stark im Vordergrund gepusht haben. Und Joya ist in Venosch produziert. Mittlerweile sind wir als Gruppe auch näher in die Schweiz gerückt. Wir haben einen Produktionsstandort in Sennwald und das Thema Swissness wird ganz stark sein und das Motivieren von der Jugend, dass sie auch dürfen, das Handwerk wieder in die Hand nehmen oder lernen, wo vielleicht ein bisschen unpopulär ist. Und eben Schuhe machen ist in der Schweiz ganz unpopulär, beziehungsweise muss man auch im Verständnis zuerst wieder aktivieren. Weil die Schweiz hat ursprünglich relativ eine starke Schuhindustrie gehabt, wenn man jetzt zum Beispiel an Bali denkt, wo ja da entstanden ist. Viele Firmen neben Kandahar, Fretzmann, Elk, also hat ganz viele Unternehmungen, wo da eigentlich mal gestartet sind und irgendwann mal abgewandert sind. Gewisse existieren heute noch. Und vielleicht kommen gewisse auch wieder zurück, weil sie merken, das funktioniert auch in der Schweiz.
Und wann wird das Buch erscheinen, der Joya Way 2?
Wenn es fertig geschrieben ist, muss ich mich jetzt auf etwas auslassen. Also wir planen es aufs Weihnachtsgeschäft. Wir planen es, das heisst gar nichts.
Also, allenfalls in 9 Monaten... darf man in dem neuen Buch.
Bester Fall, ja.
Ja. Ja, Sie reflektieren sich ja immer wieder als Unternehmer. Das Buch ist ein Resultat von dieser Reflexion, wo Sie auch zusammen mit dem Karl Müller ja reflektieren. Und es ist spürbar, wie Sie zusammen an einem Strick ziehen und gemeinsam auch in Zukunft schauen und dass auf diesen 4 Schultern verteilt ist, wenn es um Entscheidungen und Stoßrichtung von dem Unternehmen geht. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen und auch so ein bisschen die Essenz von dem, was wir besprochen haben, Ihre Hintergründe, Ihre Hintergrund mit den verschiedenen beruflichen Stationen, Ihren Bezug zum Glauben und wie Sie auch sozialisiert worden sind, was Sie erlebt haben in den 20 Jahren, wenn jetzt junge Unternehmerinnen oder junge Unternehmer Sie nach einem guten Rat würden fragen, wo auch so ein bisschen ambivalent sind, wie soll das mit der Sinnsuche sein, dem Leistungsdruck, den man verspürt, aber auch der Hoffnung auf Erfolg oder Geld, viel Geld zu machen. Was würden Sie denen auf dem Weg geben?
Also das erste Learning, wenn man am Geld nachrennt, dann ist das ganz heikle Angelegenheit, weil dann wird man oft vom falschen Ausgangspunkt geleitet, beziehungsweise man trifft Entscheidungen, die wahrscheinlich nicht so nachhaltig sind. Grundsätzlich gibt es schnelle Geld nicht. Das habe ich kennengelernt oder jetzt erlebt, sondern es ist wirklich ein langer Weg. Und gleichzeitig muss man irgendwo mit anfangen. Viele Leute warten, bis die perfekte Grundlage daherkommt, ein perfekter Businessplan, ein perfekter Partner, bis man dann etwas anfängt. Und das wird es nie geben, behaupte ich jetzt einmal. Also wenn man 80% von der Sache zusammen hat, dann soll man anfangen und nicht warten, bis es perfekt ist. Für Perfektion gibt es auf der Welt sowieso nicht.
Aber Sie haben perfekte Partner mit dem Karl Müller und Gott.
Ist gut, ja.
Gut, dann wünsche ich Ihnen...
Immer einfach, aber...
dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg, sei es unternehmerisch oder auch in Ihren Glaubensfragen, dass Sie das treibt durch Ihr Wirken. Und danke Ihnen für Ihre Ausführungen, Claudio Minder.
Danke vielmals für die Einladung und ich habe auch noch etwas Kleines mitgenommen. Und zwar, wir haben jetzt da heute aus dem Buch gehört, immer wieder mal zitiert. Hinten aufgelegt sind, ich weiss nicht, 30 Bücher. Wer möchte, kann einfach eins mitnehmen und mal drin hineinschauen, drin hineinlesen. Und wenn es nicht passt, kann man es auch weitergeben. Genau, danke vielmals, dass ich da sein durfte.
Ja, danke vielmals. Ich habe auch viel mitnehmen wieder. Unter anderem habe ich an den Satz gedacht, wenn ein Projekt in den Kinderschuhen steckt, dann die Antwort muss ich mir noch überlegen. Aber Ich möchte Ihnen Gelegenheit geben, jetzt noch Fragen zu stellen, wenn Sie Fragen haben. Ich würde mich mit dem Mikrofon zu Ihnen begeben, wenn Sie die Gelegenheit möchten nutzen, um Claudio Minder eine Frage zu stellen, dann gerne. Wem darf ich das Mikrofon geben? Und sonst, wenn keine Fragen sind, dann schmökern Sie im Buch, wo Ihnen aufliegt. Danke vielmals, Claudio, für das. Und Sie haben auch Gelegenheit, mit dem Claudio und auch mit der Serena, wenn Sie ihn noch bilaterales Gespräch zu führen. Ersten Stock, Hotel Stern, gibt es einen kleinen Apro, wo Sie auch herzlich eingeladen sind. Und ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei. Kommen Sie gut heim. Danke vielmals.